Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer, ich bin Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, Leiterin des regionalen Schmerzzentrums in Bad Bergzabern in der Pfalz, niedergelassen mit Schwerpunkt Schmerzen, Palliativmedizin und Psychotherapie und wie immer ihre Gastgeberin. Auch heute haben wir wieder ein ganz spannendes Thema: Schmerzen, die über den ganzen Körper verteilt auftreten. Ist das eine Fibromyalgie? Ich freue mich, für dieses Gespräch unseren Experten, den Privatdozenten Dr. Michael Überall, begrüßen zu dürfen. Ja, Herr Überall ist ebenfalls Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin und er ist Präsident der Deutschen Schmerzliga, einer Patientenorganisation, ich möchte sagen, der größten Patientenorganisation im Bereich Schmerz. Ja, lieber Michael, herzlich willkommen.
Hallo Silvia, vielen Dank für die Einladung.
Ja, unser Thema heute ist ja die Fibromyalgie. Das ist eine Erkrankung, die immer noch mit sehr vielen Mythen belegt ist. Und ich denke, wir räumen da mal jetzt mit auf. Als erstes wollte ich dich mal fragen, was ist denn eigentlich eine Fibromyalgie? Gibt's das schon lange oder ist das eine ganz neue Erkrankung?
Nun, Silvia, die Fibromyalgie als Begriff gibt es schon sehr lange in der Medizin. Wie Fibromyalgie dann aber definiert wird, hat sich in den vergangenen Jahren durchaus geändert. Heute verstehen wir unter der Fibromyalgie eine durchaus häufig auftretende chronische Schmerzerkrankung, die sich durch Muskel- und gelenknahe Schmerzen äußert. Schmerzen vor allem in mehreren Körperregionen, fast immer auch an der Wirbelsäule betroffen. Wichtig ist vielleicht auch zu sagen, dass obwohl die Gelenke selbst nie befallen werden, Schmerzen aber dann doch die gelenknahen Bereiche bei den Patienten, die Muskelverspannungen, die begleitend auftreten können, können im gesamten Skelettsystem, also auch am Kopf, Brustbein aufkommen und verstärken sich oft bei längerem Sitzen, ohne Bewegungen. Deswegen sind die Patienten häufig am Morgen auch betroffen. Und das Ganze nun kombiniert mit Ein- und Durchschlafstörungen, Müdigkeit, der Morgen nach dem Schlaf wird häufig nicht als erholsam empfunden, Erschöpfung, Leistungsabfall. Und dann kommt noch ein ganzes Pandorum von verschiedenen anderen Beschwerden, wie von Kopfschmerzen über Darmbeschwerden, Menstruationsstörungen, Atemnot, Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen und dazu kommen, sodass man heute eigentlich gar nicht mehr von der Fibromyalgie spricht, sondern viel besser und aus meiner Sicht auch wirklich treffender eher von einem Fibromyalgie-Syndrom. Das heißt, der Kombination von ganz vielen verschiedenen Beschwerden, Krankheitssymptomen in Kombination mit diesen Ganzkörperschmerzen, die Patienten enorm betreffen und enorm beeinträchtigen in ihrem Leben.
Oje, das war jetzt ganz schön viel. Ich glaube, da fangen wir jetzt mal an zu sortieren. Du sagtest zuerst, es ist eine sehr häufige Schmerzerkrankung. Wie häufig kommt es denn vor?
Das ist ganz spannend. Das hängt natürlich davon ab, wie wir die Fibromyalgie als diagnostisches Kriterium fassen, wo wir suchen, in welchen Ländern wir suchen. Man kann, glaube ich, ganz grob für Deutschland sagen, auf der Grundlage der verschiedenen Zahlen, die wir haben, dass die Häufigkeit, wie gesagt, je nach Definition und Art der Umfrage zwischen 5 und 0,5% schwankt. Also es ist eine durchaus häufige Schmerzerkrankung, 5% der Gesamtbevölkerung Deutschlands, da reden wir ja mal über den Daumen, so um knapp 4 Millionen. Das variiert auch von Land zu Land. Es gibt Länder, wo die Prävalenz viel höher ist. Sag ich mal, in der Türkei zum Beispiel gibt es Zahlen bis zu 9-10%. Und es gibt auch Länder, wo die Diagnose durchaus seltener getroffen wird als bei uns, zum Beispiel Indien. Da liegen die Untersuchungen bei etwa weniger als 1%, also bei 0,5% der Häufigkeiten.
Okay, das ist ja schon mal sehr große Breite, wie das auftreten kann. Und jetzt hast du ja ganz viele Symptome genannt und ganz viele Erkrankungen, die da auftreten können. Was ist denn jetzt so das Typische bei einem Fibromyalgie-Syndrom an Symptomen?
Also wichtig und typisch für das Fibromyalgie-Syndrom ist, dass es Schmerzen im Bereich des gesamten Körpers gibt. Das wird auch bei den diagnostischen Kriterien, über die wir uns vielleicht ja auch noch unterhalten, eine Rolle spielen. Das heißt, der Patient hat eben nicht nur Schmerzen an einem Gelenk oder am Kopf oder an einer Seite, an einer Schulter, sondern er muss sie an verschiedenen, räumlich voneinander unterschiedlichen Regionen haben. In den diagnostischen Kriterien wird gefordert, dass er an mindestens 4 von 5 Körperregionen Schmerzen hat und dass er auch eine gewisse Häufigkeit von Schmerzlokalisationen hat. Und diese Schmerzregionen, auf die man da beachten sollte, sind recht klar definiert. Das ist eben der linke obere Bereich, also Arm, Schulter, dann der rechte obere Bereich. Dann ist es der linke untere und der rechte untere Bereich, also Bein, Becken jeweils. Und dann ist noch der Rumpfbereich charakterisiert. Und eben in mindestens 4 dieser 5 Bereiche sollten schmerzhafte Symptome vorhanden sein.
Und habe ich die dann alle gleichzeitig? Also das heißt, mir schmerzt der rechte Arm, mir schmerzt das rechte Bein, linke Arm, linkes Bein, der Rücken. Tritt das immer alles gleichzeitig auf?
Nein, das ist das Spannende. Das muss eben nicht gleichzeitig auftreten. Das kann innerhalb eines Tagesverlaufs, aber auch im zeitlichen Verlauf über längere Zeiträume durchaus variieren. Aber viele Patienten berichten durchaus zeitgleich über mehrere Beschwerden an verschiedenen Stellen. Dann eben in Kombination mit den Begleitphänomenen. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass Voraussetzung ist für die Diagnosestellung, dass die Patienten ja mindestens über 3 Monate hinweg diese Beschwerden haben sollten, dann haben sie so eine Art Spektrum an Beschwerdebildern, das sie aufbeschreiben können natürlich auch, vielleicht auch unter Verwendung standardisierter Instrumente, die die Diagnosestellung durchaus erleichtern können. Und die müssen jetzt nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt immer alle diese Beschwerden haben, aber die Variation ist schon sehr häufig und so, dass sie im Tagesverlauf in der Regel einfach mal das ganze Spektrum durchspielen.
Jetzt hast du gesagt, es gibt da auch noch andere Symptome, die auftreten, also nicht nur Schmerzen. Was sind das denn nochmal für Symptome?
Ja, man muss, glaube ich, da unterscheiden zwischen Kardinalsymptomen, also die, die ganz typisch sind, die vielleicht auch für die Diagnosestellung wichtig sind. Das ist eben der Schmerz, der in diesen verschiedenen Lokalisationen auftaucht, häufig vielleicht auch nicht nur als reiner Schmerz, sondern in der Kombination mit so Fehlwahrnehmungen, Dys- und Parästhesien, also so Ameisenlaufen, Kribbelgefühl, Missempfindungen. Die Abgeschlagenheit gehört zu den Kardinalsymptomen. Das ist also die Einschränkung der körperlichen, aber auch der seelischen Leistungsfähigkeit. Also die Patienten sind einfach nicht mehr belastbar, so wie früher. Sie kommen nicht mehr so richtig in den Tagesverlauf. Dinge, die früher leicht gefallen sind, funktionieren jetzt einfach nicht mehr. Und das dritte Kardinalsymptom, das wir zur Fibromyalgie oder dem Fibromyalgie-Syndrom sehen, sind Schlafstörungen. Also nicht nur Schlaflosigkeit und ein nicht erholsamer Schlaf, sondern einfach auch ein disruptiver Schlaf, wie wir sagen. Das heißt, ein Schlaf, der durchbrochen ist von relevant langen Wachphasen. Und damit natürlich konsekutiv auch für viele Betroffene eine ausgeprägte Tagesmüdigkeit, die wirklich krankheitswertigen Charakter hat. Und neben diesen 3 Kardinalsymptomen, also Schmerz, Abgeschlagenheit und den Schlafstörungen, kommt es nun zu den anderen relevanten Störungen. Das sind natürlich bei diesen Beschwerden ganz klar die psychischen Beeinträchtigungen. Diese Patienten haben ausgeprägte Angst und häufig auch Depressionsstörungen. Sie entwickeln Belastungsbilder, die man von anderen Symptomen her kennt, wie eine Art posttraumatische Belastungsstörung. Sie haben Gedächtnisstörungen, kognitive Beeinträchtigungen werden häufig beklagt. Es können dann vegetative Störungen hinzukommen, also vor allem Darmbeschwerden, ein Irritable Bowel Syndrom, also Darmfehlfunktionen, eine Dysmenorrhoe bei den Frauen, Störungen beim Wasserlassen, die Wahrnehmung von Geräuschen und Lichtreizen kann gestört werden. Es kann zu Fehlwahrnehmungen bei Gerüchen kommen. Sehstörungen können auftauchen, Durchblutungsstörungen. Ja, und dann eben noch ein Phänomen, das ganz viele Patienten immer wieder beklagen, vor allem diese morgendlichen Anlaufstörungen mit Gelenkschmerzen und Gelenksteifigkeit, die dann den Eintritt in den Tag eigentlich noch zusätzlich erschweren.
Jetzt hast du so ein paar Sachen erwähnt im Bereich Darmbeschwerden. Ist das sowas wie ein Reizdarmsyndrom, was dann auftreten kann?
Also es entwickelt sich vom Charakter her häufig wie ein Reizdarmsyndrom. Viele Patienten tauchen auch mit diesen Beschwerden zunächst mal bei einem Internisten und einem internistisch tätigen Kollegen auf und filtern diese Beschwerden. Und dann werden sie häufig fehldiagnostiziert als Patienten mit einem sogenannten Irritable Bowel Syndrom, also dem klassischen Reizdarmsyndrom, wo es eben zu einer Vielzahl solcher vegetativen Syndrome kommt. Und neben diesen Symptomen treten die anderen Erscheinungen dann zunächst mal in den Hintergrund und entwickeln sich dann im Laufe der Zeit erst zunehmend und kommen in den Vordergrund, sodass man dann sagt, Mensch, das, was ursprünglich auslösend für die diagnostischen Untersuchungen war, ist es gar nicht, sondern es war schon so ein Nebenphänomen der eigentlich zugrunde liegenden Fibromyalgie-Erkrankung.
Wenn man das jetzt alles so hört, dann klingt das doch sehr danach, dass diese Menschen sehr stark in ihrem Alltag beeinträchtigt sind. Kannst du das unterstreichen?
Ja, also eigentlich die gute Nachricht zunächst mal, es ist ja eine nicht bösartige Erkrankung. Wenn wir bösartig im Sinne von Lebenszeit und Lebensqualität limitierend im Sinne einer Tumorerkrankung verstehen. Aber wenn man gleichzeitig sieht, in welchem Ausmaß in verschiedenen Untersuchungen wirklich sehr schön dokumentiert diese Patienten beeinträchtigt sind, dann ist das schon enorm. Und das überschreitet in vielen Bereichen sogar das Ausmaß der Beeinträchtigung von Tumorschmerzpatienten. Also es geht hier eben nicht nur um, ich kann mich nicht mehr so bewegen, ich bin nicht mehr so leistungsfähig, sondern dieser Komplex aus körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen ist so vollumfänglich und kann unter bestimmten Situationen die Patienten so stark beeinträchtigen, dass ihr Lebensalltag eigentlich völlig zerstört ist. Und diese Unfähigkeit einer aktiven Teilhabe am Leben führt dann natürlich in einem Teufelskreis dazu, dass die Beschwerden, auf die man sich dann zunehmend mehr fokussiert, immer stärker werden und die Patienten immer weniger Chancen haben, aus eigener Kraft aus diesem Teufelskreis herauszukommen und schließlich eigentlich mit einem völlig zerstörten Leben, also nicht nur was Schmerz und Schmerzempfinden und Leistungsfähigkeit angeht, sondern auch im beruflichen und natürlich im sozialen und ganz besonders beeinträchtigend im privaten, gesellschaftlichen Leben der Familie und des familiären Umfelds überhaupt nicht mehr zurechtkommen und ja katastrophale Lebensverläufe aufweisen.
Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist das ja auch etwas, was sich entwickelt. Also eine Erkrankung, die sich ja nicht von Anfang an alle diese Extreme einnimmt, die du jetzt gerade geschildert hast. Dann meine Frage, wie alt sind die Menschen, wenn die Erkrankung sie betrifft? Und vielleicht noch gleich anschließend, wie schnell wird denn die Diagnose dann gestellt?
Ja, da rührst du an einem wunden Punkt. Denn genau das ist die Frage, wie schnell entwickeln sich die Symptome? Und viele Patienten beschreiben, dass sie sich eigentlich ganz langsam schleichend in ihrem Alltag einnisten, häufig über Jahre sich langsam progredient entwickeln und es häufig auch Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte dauert, bis die Diagnose gestellt wird. In den epidemiologischen Untersuchungen zur Häufigkeit des Fibromyalgie-Syndroms findet man vor allem einen Schwerpunkt bei Frauen, aber auch vor allem einen Schwerpunkt in der Altersgruppe der über 60-jährigen Patienten. Aber das ist der Zeitpunkt, bei dem man die Diagnose stellt. Die Frage, wann die ersten Beschwerden gekommen sind, ist ja noch einmal eine ganz andere. Und da zeigen Untersuchungen, die wir ja am Praxisregister Schmerz im letzten Jahr erhoben haben und die wir ja gemeinsam im Moment noch auswerten, dass bei etwa einem Drittel der Patienten die ersten Beschwerden bereits im Alter von unter 30 Jahren begonnen haben und sich dann über mehrere Jahrzehnte langsam aufsteigend entwickelt haben. Und auf der anderen Seite gibt es auch eine kleinere Gruppe von Menschen, etwa 8-9% der Patienten, soweit wir das aus unseren Daten sehen können, bei denen die Fibromyalgie sich erstmalig erst im hohen Alter entwickelt, also jenseits des 60., 70. Lebensjahres. Und das sind so Punkte, die uns zumindest stark hinweisend darauf sind, dass wir offensichtlich nicht in der Lage sind, diese Beschwerden frühzeitig zu diagnostizieren, sie rechtzeitig dann natürlich auch einer Therapie zuzuführen. In der Untersuchung, die wir im Praxisregister Schmerz gemacht haben, haben uns Patienten berichtet, dass es im Mittel 16 Jahre gedauert hat, bis die Diagnose zwischen dem ersten Auftreten der für sie verdächtigen Symptome und der konkreten Diagnosestellung gedauert hat. Das sind durchaus beträchtliche Zeiträume. Wir haben einzelne Patienten, da reden wir über 60 bis 70 Jahre, die zwischen dem Auftreten der ersten Beschwerden und der dann stattfindenden konkreten Diagnose wirklich vergangen sind. Und wenn man unterstellt, dass die konkrete Diagnose natürlich vielleicht auch Voraussetzung ist für eine sinnvolle, rationale Therapie, dann sind das Jahrzehnte zu viel, die hier ins Land gehen und die natürlich dem Fortschreiten der körperlichen, aber auch der seelischen Beschwerden Vorschub leisten.
Hast du denn irgendeine Erklärung oder eine Idee, warum das so lange dauert? Gibt es vielleicht irgendwelche Vorurteile für diese Diagnose oder dass man die gar nicht stellen möchte?
Das ist genau der Punkt. Erstens, die Diagnose entzieht sich so ein bisschen der schulmedizinischen Art, wie wir heute gewohnt sind, Diagnosen zu stellen. Wir haben irgendeinen Symptomkomplex, dann machen wir eine Laboruntersuchung oder eine bildgebende Untersuchung und dann haben wir einen Befund, der uns beweist, das ist das, was wir im Verdacht hatten. Und genau das ist bei der Fibromyalgie nicht möglich. Es gibt keine beweisenden Laboruntersuchungen, es gibt keine beweisenden bildgebenden Untersuchungen, sondern es gibt in erster Linie ein syndromales Miteinander von verschiedenen verdächtigen Krankheitssymptomen. Und wir sind als Schulmediziner der westlichen Welt darauf eigentlich trainiert worden, nicht solchen Symptomen und Symptomkomplexen zu glauben, sondern objektivierbaren Parametern. Und das ist eine mögliche Erklärung, warum es so lange dauert. Die zweite ist, dass viele Ärzte zwar den Begriff Fibromyalgie oder Fibromyalgie-Syndrom schon gehört haben, dass sie sich aber mit der Erkrankung nicht wirklich auseinandersetzen, dass sie so viele Mundpropaganda-Dinge gehört haben, schwerwiegende Sachen, da verstecken sich andere Sachen dahinter und dass sie das Gefühl haben, sie müssten unter Umständen diese Diagnose dadurch bestätigen, dass sie alles andere ausschließen, was vielleicht auch in irgendeiner Form verdächtig sind. Und das ist der Grund, warum ganz viele Patienten beschreiben, dass sie, ich sage es jetzt übertrieben, Hunderttausende an Untersuchungen durchlebt haben, bis man irgendwann dazu kam und sagte, dann muss es ja wohl die Fibromyalgie sein, ein Unding eigentlich, wenn wir die heutigen diagnostischen Kriterien betrachten. Und ein letzter Punkt ist, viele Ärzte weigern sich so ein bisschen, diese Diagnose zu stellen und würden gern die Verantwortung für die Diagnosestellung delegieren an Experten. Und Experten wären jetzt natürlich qualifizierte Schmerztherapeuten, aber der Zugang zu diesen Schmerztherapeuten ist zeitlich limitiert. Und so haben wir hier ein Mischbild von verschiedenen Gründen und Faktoren, die zusammen mit dieser schleichenden Entwicklung letztlich dazu führen, dass wir die Diagnose viel, viel, viel zu spät stellen für viele Betroffene und viele Betroffene damit lange Zeit alleine lassen mit ihren Beschwerden und damit auch dann natürlich verantwortlich sind dafür, dass diese Patienten dann nicht nur durch diagnostische Lücken im System, sondern auch durch diagnostische Probleme im Sinne einer Fehlbehandlung dann nicht wirklich zielführend behandelt werden.
Könnte es auch sein, also es ist ein bisschen so aus meiner Erfahrung, dass Patienten manchmal sich auch in eine Schublade gesteckt fühlen mit dieser Diagnose und auch das so ein bisschen der Grund ist, warum die Diagnose und die Behandlung so spät beginnen. Hast du da Zahlen oder hast du da irgendwelche Untersuchungen, die du kennst?
Diese Schublade, die du erwähnst, ist eigentlich das zentrale Phänomen des Ganzen. Eigentlich möchte, wenn man sich mal die Charakteristik von verschiedenen Schmerzerkrankungen anschaut, dann gibt es einfach Schmerzerkrankungen, die man lieber hätte als andere. Und die Fibromyalgie gehört jetzt genau zu denen Schubladen, die man da aufziehen kann, in die man eigentlich selten selbst gesteckt werden möchte und die man vor allem selten auch anderen Patienten geben möchte, weil es so ein bisschen so eine Art Ausredeschublade ist. Man weiß nicht so recht, was es ist. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, es könnte ja vielleicht doch noch was übersehen sein. Und in dieser Unsicherheit möchte sich weder der Therapeut noch der Patient natürlich wiederfinden. Und das ist eines der großen Dilemmata, mit denen wir bei der Fibromyalgie zu tun haben. Und die letztlich aber auch durch unsere Sozialisierung in der Medizin entstanden sind, weil wir eben bei dieser Form der Erkrankung nicht diesen Apparat haben, der uns die Diagnose bestätigt und eigentlich dem trauen müssten, was uns der Patient erzählt und dem, was wir aus vielen anderen, ja auch neueren Leitlinienempfehlungen zur Diagnosestellung wirklich wissen, dass wir dem Befund der Beschreibung der klinischen Symptomatik trauen können, um hier eine so schwerwiegende Diagnose aus vielerlei Sicht zu setzen. Eigentlich ist die Fibromyalgie eben gerade nicht so eine schwerwiegende Diagnose, in die man gesteckt wird, sondern sie bietet ja auch viele Vorteile. Denn die Fibromyalgie ist, wie ich sagte, ja keine Tumorerkrankung. Man sollte in der Regel darunter nicht sterben. Es gibt sehr viele gute, rationale Therapiekonzepte, die aber halt auch wieder individuell angepasst werden müssen und die Patienten eine Perspektive für ein neues Leben, ein Leben auch mit Beschwerden und deutlicher Beschwerdelinderung erlauben können. Sodass ich eigentlich denke, das ist eine der häufig fehlverstandenen, fehlinterpretierten Diagnosen in der Schmerzmedizin, mit der wir uns sehr viel intensiver beschäftigen müssten, dass wir es mit vielen anderen kleinteiligen, sehr viel seltener auftretenden Problemen tun.
Ja, ich denke auch gerade was so die ganze Bildgebung anbelangt und solche Dinge, Schmerz sieht man nicht. Auch nicht auf irgendeinem Kernspin oder auf irgendeinem CT oder Röntgenbild. Schmerz sieht man nicht. Ja, jetzt aber nochmal, wenn jetzt diese Diagnose gestellt ist, was kann man denn oder was weiß man denn mittlerweile über die Entstehung von so einer Fibromyalgie? Wie erklärt man sich das?
Das ist extrem spannend und ich glaube, da müssen wir auch mit vielen Vorurteilen aufräumen, die es so in der Literatur unter Experten oder sonstigen Menschen auch wirklich gibt. Wir wissen relativ viel im Sinne, was kann eine Fibromyalgie sein, was löst sie aus? Aber wenn jetzt irgendjemand kommt und behaupten würde, das ist es, dieser eine Mechanismus würde das alles erklären, dann muss man ganz klar sagen, dann sind das Fake News. Und diese Fake News, von denen haben wir in der Vergangenheit durchaus auch ein paar erleben können. Die genauen Ursachen der Fibromyalgie sind bis heute, das muss man so hart sagen, völlig unbekannt. Es gibt Hinweise über immunologische Faktoren, die durchaus relevant sind, dass zum Beispiel durch die Übertragung von bestimmten Immunzellen von Betroffenen auf Nicht-Betroffene, in dem Fall im Tierexperiment, diese ursprünglich nicht betroffenen Tiere dann die Symptome einer Fibromyalgie wirklich entwickeln können. Es gibt Hinweise darauf, dass es zu Veränderungen in der Nervenstruktur, vor allem in den kleinen Nervenfasern, die endständig die Organe und die Haut und die Gewebe versorgen, Auffälligkeiten geben kann. Es gibt natürlich auch Veränderungen im Sinne von Risikofaktoren, also persönlichen Veranlagungen wie schlecht verarbeitender Stress, hausgemachter Stress, eingreifende Lebensveränderungen, situative Elemente wie Todesfälle, schwerwiegende Lebensumstände, verändernde Ereignisse, vor allem psychische und auch körperliche Überlastungsfaktoren, die zu so einem Mischspiel führen. So wie wir heute die Fibromyalgie verstehen, ist es wahrscheinlich eine Schmerzerkrankung, die dadurch sich erklärt oder zumindest den Hauptteil der Symptome erklärt, dass das körpereigene Schmerzkontrollsystem versagt. Auf der Grundlage von vielen verschiedenen Faktoren, wie gesagt Nerven, Immunologie, Psychologie, äußere Einflussfaktoren. Und durch dieses Versagen der körpereigenen Schmerzkontrolle entsteht nun etwas ganz Fatales, dass nämlich Schmerzreize, die wir alle tagtäglich erleben, wenn wir sitzen über längere Zeit, wenn wir in Fehlhaltungen stehen, wenn wir uns körperlich überanspruchen, dass diese Reize ungefiltert, ohne einen entsprechenden peripheren Schutzmechanismus durchgeschaltet werden, um es mal so salopp zu sagen, in unser zentrales Nervensystem, dort bewusst werden und quasi zu einer Überflutung von Schmerzreizen führen, ohne dass die Betroffenen die Chance haben, wie sonst Gesunde, durch Gegenmaßnahmen, durch körpereigene Schmerzkontrollmaßnahmen, diese Reize zu mindern, zu lindern oder sich auch davon abzulenken. Und in diesem Mischbild aus fehlender Filterfunktion, fehlender Schmerzkontrolle, kann es dann dazu kommen, dass auch ganz banale Alltagsereignisse, die eigentlich nie als Schmerze empfunden werden, wie zum Beispiel längeres Sitzen auf einem Stuhl, plötzlich zu einem schmerzhaften Erleben werden, das völlig unkontrolliert sich so stark steigert, dass die Betroffenen jegliche Alltagserlebnisse mittlerweile als Risikofaktoren für eine Verschlechterung ihrer Beschwerden erleben und sich im Alltag immer seltener zurechtfinden. Wir haben für alle diese verschiedenen Faktoren Hinweise aus verschiedenen pathophysiologischen Untersuchungen auf Zellebene, zum Teil auf Immunebene, auf molekularer Ebene bezüglich Botenstoffen und Ähnlichem. Aber wir haben nicht den einen erklärenden Mechanismus, der, wenn wir diesen dann ändern würden, dazu führen würde, dass alle Beschwerden sich in Luft auflösen und die Betroffenen quasi gesunden würden. Das können wir nicht sagen.
Ja, das war jetzt sehr viel Information. Dann möchte ich das jetzt mal zusammenfassen. Also Fibromyalgie ist eine häufig auftretende Schmerzerkrankung. Bis zu 4 Millionen in Deutschland sind davon betroffen. Es betrifft vor allem Muskeln und gelenknahe Gegenden, die von den Schmerzen betroffen sind. Es kommt zu Muskelverspannungen, aber zur Fibromyalgie gehört auch dazu Ein- und Durchschlafstörungen und eine ganz extreme Erschöpfung und Abgeschlagenheit. Zudem können im Laufe der Erkrankung verschiedene andere Symptome dazukommen, die zum Beispiel den Darm betreffen. Es können die Schmerzen typischerweise am ganzen Körper auftreten. Man teilt dazu den Körper in 5 verschiedene Regionen ein. Und in 4 dieser Regionen muss der Schmerz vorhanden sein, um zur Diagnose gelangen zu können. Aber das werden wir auch nochmal ganz besprechen in Teil 2. Dann hast du uns erklärt, dass die Fibromyalgie eine Erkrankung ist, über deren Mechanismus, also wie sie entsteht, wir noch nicht so ganz genau Bescheid wissen. Es gibt verschiedene Ansätze, die uns zeigen, dass es einmal mit der Immunologie zu tun hat. Zum anderen zeigen sie uns, dass die Schmerzreize ungefiltert wahrgenommen werden oder viel stärker wahrgenommen, als sie eigentlich sind und gleichzeitig die Schmerzkontrolle fehlt, also dass man auch die Schmerzen gar nicht richtig selbst wieder herunterbringen kann. Und was für die Fibromyalgie vielleicht auch noch ganz wichtig ist, es ist keine Schublade, in die ein Patient gesteckt wird, so nach dem Motto, jetzt bleibt uns gar nichts anderes mehr übrig. Es ist keine Erkrankung, die man auf irgendwelchen Bildern sieht. Also auch da vielleicht ganz wichtig für unsere Patienten zur Beruhigung. Was vielleicht dann für die Ärzte und Ärztinnen noch wichtig ist, dass man frühzeitiger mal an diese Diagnose denken sollte, damit es nicht zu lange dauert, bis Patienten da einer ordentlichen oder einer richtigen Behandlung zugeführt werden können. Ja, ich glaube, ich habe jetzt nicht alles zusammengefasst, aber man kann das ja auch nochmal alles nachhören. Lieber Michael, ganz herzlichen Dank erstmal dafür.
Gerne, hat mich gefreut.
Ja, das war also Teil 1 zum Thema Fibromyalgie. In Teil 2 geht es dann spannend weiter, wieder mit Michael Überall und mir. Dann erfahren Sie, wie man die Fibromyalgie weiter diagnostiziert und noch vieles mehr dazu. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Es geht spannend weiter in Teil 2. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder einschalten. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Schmerzmedizin konkret, der Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.